Die Grünen müssen jetzt ganz stark sein. Heute geht es darum, ist es sinnvoll, die deutschen Kernreaktoren, Kernkraftwerke, die bestehenden wieder zu reaktivieren? Wenn ja, was würde es kosten? Was würde es bringen? Und ich kann euch vorab sagen, ja, es wird sich rechnen. Dazu werden wir uns von Radiant den neuesten Bericht anschauen, der vor ein paar Tagen rausgekommen ist. Und sowie die Ex-AKW-Bosse haben ja jetzt, ein paar Jahre zu spät, einen Brandbrief an die Regierung geschrieben. Kernkraftreaktivierung ist möglich und sinnvoll. Und ich habe es ja auch schon gepostet hier, zu welchen Kosten das Ganze geht. Und wir werden die Frage beantworten, wer hat in Europa im ersten Halbjahr am meisten Strom erzeugt? War es Wind? War es Solar? War es Gas? Oder war es die Kernkraft? Und wenn dich das interessiert, ist es möglich, die zu reaktivieren? Ist es möglich, dadurch unsere Stromkosten zu senken? Dann bleib einfach dran.
Los geht's!
Also diese Ex-Kraftwerksleiter fordern also ein Hochfahren der deutschen Kernkraft. Aber würde das funktionieren? Was würde es kosten? Welche Probleme könnten entstehen? Und was sagen eigentlich so unsere Grünen dazu? Und die Fragen werden wir heute beantworten. Aber vielleicht starten wir mal mit etwas, ich habe es euch ja vorher schon gefragt, wer hat in Europa am meisten Strom erzeugt? Im ersten Halbjahr. Und das kommt jetzt von Fraunhofer ISE, vom Solarinstitut. Also, ihr seht, der vierthöchste ist mit 160.000 Gigawattstunden, also 160 Terawattstunden Solar. Nummer 3 ist Erdgas mit 186 Terawattstunden, Wind onshore mit 201 Terawattstunden und ganz vorne mit weitem Abstand hat am meisten Strom die Kernenergie erzeugt mit 302 Terawattstunden. Warum ist das so? Schauen wir uns doch einfach mal die Stromproduktion der EU an. Und ihr seht, das Rote dort unten ist die Kernkraft. Und die läuft halt einfach durchgängig. Wenn ihr halt Solar schaut, da habe ich mal ganz viel, da habe ich nichts mehr. Auch bei Wind das Gleiche. Also hier mal Solar, mal ganz viel und dann einfach nichts mehr. Wind, ja, immer wieder was, aber mal weniger, mal mehr. Und genau deswegen kommt dieses Ergebnis zustande. Also sollte man doch vielleicht überlegen, ob man diese Art der Energieerzeugung bei uns wieder nutzen können. Und dazu hat Radiant Energy Group, habe ich euch letztes Jahr schon vorgestellt, jetzt gibt es ein Update mit vielen, was mir besser gefällt, weil genau jedes einzelne Kernkraftwerk berechnet wird, was würde es kosten, zu welchem Preis könnte das dann produzieren. Und das werden wir uns jetzt anschauen. Ulrich Gräber, vormals Vorstand der ENBW-Kraftwerke. Die Anlagen erfuhren von internationalen Kollegen immer wieder größte Anerkennung für ihre Konstruktion. Also es geht um die deutschen Kernkraftwerke. Zuverlässigkeit, Effizienz im Betrieb. Im Rahmen des Atomausstiegs bis 2023 wurde aus politisch-ideologischen Gründen somit Kraftwerke stillgelegt, die auch nach heutigen Maßstäben zu den besten der Welt zählen. Also ein Neubau ist nicht unbedingt viel besser als unsere Kraftwerke. Und er hat es dann auch schon gesagt, als wir 1955 in die Kernkraft eingestiegen sind, da war das auf einer grünen Wiese. Jetzt da haben wir ja noch, das haben wir ja ein Erbe, Leute. Wir haben ja Personal, das noch übrig ist. Wir haben das Know-how, das noch da ist, immer noch. Und das könnte man natürlich weiter nutzen. Wäre natürlich sinnvoll. Zusammengefasst, die abgeschalteten deutschen Kernkraftwerksflotte befindet sich physisch weiterhin in einem wiederherstellbaren Zustand. Die technische Präzedenzfälle für Wiederinbetriebnahme sind umfangreich gut dokumentiert. Es wurden also schon Kernkraftwerke reaktiviert, also das, was wir vorhätten. Und die wirtschaftlichen Argumente für eine Reaktivierung dieser Anlagen sind stark. Die deutschen Reaktoren wurden langlebig, gut zugänglich für Wartungsarbeiten und auf den Austausch von Großkomponenten ausgelegt. Daher kann jede wesentliche Komponente der im Rückbau befindlichen deutschen Kernkraftwerke repariert, überholt oder ersetzt werden. Das ist schon mal das Wichtigste. Könnt ihr euch ein bisschen vorstellen, ihr habt ein Auto, das wäre jetzt, wenn man es im Verhältnis sieht, vielleicht 12 Jahre alt. Und das wird ausgeschlacht. Das war voll funktionsfähig, aber es wird ausgeschlacht. Da fehlen vielleicht auf der einen Seite die Bremsen, beim anderen fehlt das Fahrwerk, dann fehlt vom Motor schon ein Teilchen. Und genau das ist es. Aber trotzdem kann ich dieses Auto natürlich, wenn ich die Ersatzteile wieder habe oder die kaputten Sachen repariere, dann fährt dieses Auto wieder. Die Wiederinbetriebnahme deutscher Reaktoren ist der schnellste und günstigste Weg, zusätzlich gesicherte Stromerzeugung ins Netz zu bringen. Und die brauchen wir. Wir brauchen ja eigentlich 20 Gigawatt Gaskraftwerke. Nur die Diese Förderung für diese Gaskraftwerke, damit die jemand baut, die kostet weit, weit mehr dem Steuerzahler als das hier. Das kostet den Steuerzahler nämlich nichts. Und die könnten die ersten 5, die wieder ans Netz gingen, die könnten zu 37 Euro die Megawattstunde zu 3,7 Cent die Kilowattstunde produzieren. Wenn ich mir dazu einfach mal anschaue, dass man nach wie vor im EEG der Steuerzahler für Solar noch 14 Cent bezahlt, für Windenergie auf See 16 Cent, für Biomasse 20 Cent, für Wind 7,77 Cent, wären diese 3,7 Cent natürlich der absolute Burner. Vielleicht haben sie auch 4, vielleicht wären es sogar 5, es ist immer noch unter dem Niveau. Natürlich, und das ist eigentlich das, was ich so am wenigsten verstehe als Grüner, der ja den Planeten retten will, indem er CO2 senkt. Und hier habe ich eine Energieerzeugung, die nahezu CO2-frei ist. Unterhalb dem Niveau von Wind und weit unter dem, was Solar und CO2 bietet. Also auch der Punkt geht ganz klar auf die Atomkraftwerke. Obwohl Deutschland bis Anfang der 20er insgesamt 600 Milliarden für die Energiewende aufgewendet hat, weiterhin jährlich, es sind eigentlich sogar, wie sagt die Reiche, rund 36 Milliarden Euro Förderung für erneuerbare Energien ausgibt, bleiben die Großhandelspreise für Strom ungefähr doppelt so hoch, wie sie in die 2010er Jahre waren. Der Bundesrechnungshof erwartet zur Fortsetzung der Energiewende allein für den zusätzlichen Netzausbau bis 2045 weit mehr Kosten als 460 Milliarden Euro. Die Bundesnetzagentur sagt sogar noch mehr. Und hier sieht man mal den Preisunterschied, wenn wir jetzt alle reaktivieren. Die haben jetzt sogar noch welche genommen, wo ich sage, ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, aber dann könnten wir 18,7 Gigawatt könnten wir reaktivieren. Das ist ungefähr das, was alle Haushalte in Deutschland verbrauchen. Das ist ungefähr das Dreifache von dem, was Österreich in der Spitze verbraucht. Und das würden wir bekommen für 39 Milliarden Euro. Dahingegen, wenn ich mir einfach mal anschaue, dass zum Beispiel ein SMR-Produkt zu diesen neuen Reaktoren für 1,2 Gigawatt wahrscheinlich 13 Milliarden zu bezahlen sind, dann wäre das natürlich ein Schnäppchen gegenüber am Neubau. Kernkraft stellt eine bezahlbare, gesicherte und krisenfeste Stromversorgung wieder her. Mit einer weitgehend heimischen Lieferkette, Brennstoffbevorratung am Standort für Jahre und einer von alternativen unerreichten Resilienz gegen internationale Disruptionen. Also genau das, was uns von den Grünen immer erzählt wird, warum wir Solar brauchen, warum wir Wind brauchen, haben wir doch mit denen. Dann kaufe ich halt einmal Uran für die nächsten 3-4 Jahre. Es braucht ja nicht viel Platz, es ist ja nicht groß. Also vielleicht einmal ganz kurz, beim Kernkraftwerk ist es ähnlich wie beim Wasserkraftwerk. Der größte Teil der Kosten entsteht beim Bau und das Uran an sich und der Lebenszyklus, das ist dann relativ gering im Verhältnis. Das ist so wie bei Wasserkraftwerken. Die baulichen Strukturen von Kernkraftwerken sind außergewöhnlich langlebig ausgeführt im stark bewährten Beton mit Wandstärken im Meterbereich. Dampferzeuger, Druckhalter, Pumpen, Armaturen, Leittechnik und Turbinentechnik wurden bereits in aktiven Kraftwerken weltweit routinemäßig ersetzt. Also das ist nicht mehr die Technik von 1970, sondern da ist schon die neue Technik drin, logischerweise. Und mittlerweile ist die Laufzeit teilweise bei diesen Reaktoren für 80 Jahre in Amerika schon ganz normal. Und unsere haben 35 Jahre gelaufen. Also da wäre noch was zur Verfügung. Also die könnte man noch 40 Jahre laufen lassen. Und was so ein Bericht von Radiant auswirken kann, nur wenige Wochen nachdem der Radiant Energy Group einen Bericht über das Potenzial der Wiederinbetriebnahme belgischer Reaktoren veröffentlicht hatte, kündigte die belgische Regierung formelle Gespräche mit dem derzeitigen Eigentümer Engie über eine mögliche staatliche Übernahme der Kernkraftwerksflotte an. Also es kann durchaus was bringen, wenn die Politik einsieht, dass es anders nicht geht. Bei einem Wiederaufbau bleiben Gebäude, Standort, Infrastruktur erhalten, während ein neues nukleares Dampferzeugungssystem der Reaktoren und die dazugehörigen Primärkreiskomponenten installiert wird. Von der ursprünglich maschinentechnischen Ausrüstung wird dabei wenig oder nichts verwendet. Also Leute, wir bauen hier innen drin quasi komplett alles neu. Deswegen, wenn da schon Teile fehlen, ist egal. Wir bauen es ja eh vermutlicherweise einen Großteil davon neu. Aber die kapitalintensivsten Elemente sind bereits vorhanden. Und deswegen ist ein Wiederaufbau einfach viel günstiger und schneller als ein Neubau. Es ist ja schon alles da, das Gebäude ist da, die Leitungen, die Stromleitung, es ist ja alles da. Es gibt auch zum Beispiel die Möglichkeit, wenn jetzt der Reaktordruckbehälter schon kaputt ist, ist der Behälter selbst beschädigt, aber nicht zerstört, ist eine Reparatur durch Schweißen eine bewährte Möglichkeit. Also auch die Möglichkeit gibt es, er hat uns das mal schön erklärt. Der CEO von Westinghouse war ganz interessant. Natürlich wird dann die modernste Leittechnik eingebaut. Die Dampferzeuger und Komponenten haben eine Effizienzsteigerung drin, weil sie neu haben. Also wir können noch mehr produzieren eigentlich. Und hier ist dann der komplette Überblick. Und es gibt mehrere Gruppen. Gruppe A ist also hier Brockdorf, Emsland, Gronde, Neckar, Westheim 2 und Isar 2. Transportanbindung ist natürlich noch da, Netzanbindung ist noch da, die Kühltürme haben noch da. Turbinengeneratoren ist in Brockdorf nur da, bei den anderen muss es repariert werden oder ersetzt werden. Hauptkühlsystem ist auch nur noch in Brockdorf, also Brockdorf ist eigentlich bis auf ein paar Hilfssysteme noch komplett intakt. Aber ihr seht, das Reaktorgebäude ist überall noch da. Die Notstromversorgung ist überall noch da. Die Flüsse sind überall noch da. Die Stromversorgung ist überall noch da. Das heißt, ich muss ja nur hier nur ein paar Komponenten auswechseln. Und damit wäre das, wenn man jetzt sofort anfangen würde, also sagen wir mal, die Politik würde heute entscheiden, Rückbau ist gestoppt und dann entscheiden sie nur vor der Sommerpause, passt auf, wir wollen wieder neue, dort die ganzen Ausschreibungen raus, dann könnte man theoretisch bis 2032 zumindest diese 5 wieder haben. Und das fände ich schon mal gut. Dann die Gruppe B, da ist schon mehr kaputt, das ist dann, die könnte aber trotzdem ein Jahr später wieder herkommen, kostet allerdings etwas mehr. Und die Gruppe C würde dann noch länger dauern, da ist die Frage, wie lang es dauert, weil hier teilweise schon viele Komponenten fehlen, so wie Neckar-Westheim 1, wo hier schon ein Teil fehlt, ob man das nochmal reaktivieren sollte, aber es wäre machbar. Und dann haben sie das hier mal schön zusammengefasst, die Gruppe A, und das wäre also bis 2032, das bedeutet, da bräuchte man um das keine Gaskraftwerke, die man mit vielen Milliarden Euro fördern müssten. 5 Reaktoren, fast 7 Gigawatt könnten wir in den nächsten 5 Jahre wieder oder nächsten 5, 6 Jahre ans Netz bringen. Kosten dafür 8,5 Milliarden Euro. Wenn man weiß, dass ein Neubau 1,4 Gigawatt teilweise 10, 11, 12, 13 Milliarden kostet, dann seht ihr, fast 7 Gigawatt für 8,5 Milliarden ist damit ein absolutes Schnäppchen. Und die Bauzeit wäre ungefähr 50 Monate. Also 4 bis 5 Jahre, das wäre auf alle Fälle hochinteressant. Beim nächsten wird es ein bisschen teurer, das wären nochmal 4 Gigawatt dazu für 5 Milliarden Euro. Und auch hier haben wir eine ähnliche Laufzeit, vielleicht 5 bis 6 Jahre dann. Und dann könnte man auch zusätzlich, wenn wir wollen würden, wäre aber dann Priorität 2, ebenfalls die C-Gruppe mit fast 8 Gigawatt nochmal reaktivieren. Und das heißt, wir hätten dann also gute 18 Gigawatt an gesicherter Leistung, die rund um die Uhr laufen, völlig egal, ob die Sonne scheint, ob der Wind weht. Für den man Uran bevorraten könnte für die nächsten Jahre, wenn also nur mal so eine Krise kommt, dann juckt die das nicht. Und dann haben wir hier die Einzelaufschlüsselung, zum Beispiel Brockdorf kostet rund 1 Milliarde Euro Projektdauer. Ihr seht hier so ein Sternchen, also die reine Bauzeit war 41 Monate, aber da musst du leider ausbilden, also 4 bis 5 Jahre, sage ich mal, mindestens. Emsland 1,7 Milliarden, Gronde 2,2 Milliarden, Neckar-Westheim 1,7 Milliarden und Isar 2 in Bayern 1,9 Milliarden, 50 Monate Bauzeit und das Ding wird wieder ans Netz gehen. Auch die Gruppe B wäre preislich natürlich hochinteressant, wenn ich sage, ich kriege hier 1,3 Gigawatt für 1,6 Milliarden anstatt Neubau für 13 Milliarden, reden wir hier mal vom Faktor 8 billiger. Selbst wenn es dann 2 Milliarden oder 3 Milliarden kostet, ist es immer noch weit billiger. Und dann wird es interessant, dann die Levelized Kosten of Electricity, also die Lebenskosten, wenn man es hernimmt. Und hier gibt es zwei unterschiedliche Szenarien. Einmal, wenn die es selber finanzieren müssten, dann musst du mit einem Zinssatz von 7,38 rechnen. Oder wenn der Staat sich hier beteiligen wird mit einem Darlehen, wie in Schweden das der Fall ist, wie in Polen das der Fall ist, so wie es bei uns bei Windrädern der Fall ist, bei Solar gibt es diese KfW-Darlehen von der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Wenn wir sowas kriegen, dann wären wir bei 4,25%. Und um das mal zu vergleichen mit Wind und Solar, machen wir das mal. Und ihr seht zum Beispiel, Isar 2, 37 Cent, Brockdorf 3,7 Cent, 3,1 Cent Brockdorf, also das ist ja pro Megawattstunde, 31 Euro pro Megawattstunde an 3,1 Cent. Im Schnitt diese 5, 3,7 Cent bis 4,1 Cent. Und wenn ich hier nochmal schaue, 14 Cent für Solar, 7,7 Cent für Wind, was uns EEG kostet, dann ist das, Freunde, ein Schnäppchen. Und das könnte unsere Strompreise wieder nach unten fahren, einfach auch, weil genügend Leistung dann wieder zur Verfügung gestanden würde. Selbst die schwer zu reaktivierenden, da legen wir irgendwo zwischen 5,8 und 7,1, immer noch unter dem Strompreis von 9 bis 10 Cent, die wir derzeit im Großhandel haben. Allein die Prioritätsgruppe A würde 54 Terawattstunden zusätzlichen Strom ins Netz bringen. Ob man dann jetzt sagt, okay, ich tue dafür Kohle ersetzen, vielleicht einmal Gas ersetzen, damit der Strompreis billiger wird. Oder ob man das vielleicht zusätzlich für KIs in Zukunft braucht und für Elektrofahrzeuge oder sonstige Geschichten, wäre das eine interessante Sache. Und man hat einfach mal die letzten 25 Jahre genommen, so hat sich Solar entwickelt, so hat sich Wind entwickelt und so würde sich jetzt die Reaktivierung der Kernkraft entwickeln. Interessant. Und diese Reaktivierung würde ja damit rund um die Uhr zu jeder Jahreszeit gesicherte Energie steuerbare Leistung bereitstellen. Und allein durch die geografische Verteilung würden einfach viele Netzausbauten wegfallen, Leute. Wir würden uns wahrscheinlich 100 Milliarden an Netzausbaukosten sparen. Coole Sache. Dann haben sie auch noch die ganzen Probleme untersucht, wie Betriebsgenehmigungen. Die wären ja noch vorhanden. Dann haben wir natürlich das Problem der Entsorgung. Es ist aber so, du kannst ja aus die ehemaligen Brennelemente sogenannten MOX machen, also Mischoxidbrennstoff. Und viele der reaktivierbaren Reaktoren könnten bereits teilweise mit diesem recycelten Brennstoff beladen werden. Oder man könnte die sogar umbauen, dass die teilweise vollständig damit betrieben werden. Das würde also die Abfallmenge um 80% reduzieren. Wäre auch möglich, dass man mit Atommüll weiterhin Strom erzeugt. Und den haben wir ja ausreichend. Dann kommt die Brennstoffversorgung. Also wir sind hier in keinster Weise von Russland abhängig. Das ist eine reine Lüge. Die Lieferkette für Brennstoffe ist von der Anreicherung bis zum Brennelementefertigung über die deutsche Beteiligung an Orenco sowie einigen Brennelementenfertigungskapazitäten nahezu vollständig inländisch abgedeckt. Also was uns die Grünen sagen, wir sollen unabhängig werden, hier passiert es. Das Einzige, was wir brauchen, ist Natururan. Der ist reichlich vorhanden und kann zum Beispiel Kanada, Australien, Schweden fangen jetzt wieder zum Schürfen an. Könnte man den hernehmen? Natürlich könnte man auch den wiederaufbereiteten nehmen und dadurch sind wir ziemlich, ziemlich unabhängig. Und ich kann natürlich an dem Standort auch für mehrere Jahre das Zeug lagern lassen. Eins der größten Probleme ist die Wiedereinstellung vom Personal. Allerdings muss man sagen, dass bei den meisten nur mindestens die Hälfte oder mehr Personal da ist für den Rückbau. Und das heißt, die könnte man natürlich wieder hernehmen. Und wir haben ja 4 Jahre Zeit, neues Personal zu schulen. Man könnte ja auch zum Beispiel von Kohlekraftwerken die ganzen Leute hernehmen, also die zum Beispiel in der Leitstelle etc. sitzen und die dann umschulen auf AKW. Vom Prinzip her ist das ja nicht viel Unterschied. Als Beispiel Brockdorf, Isar 2 verfügen jeweils über mehr als 200 Mitarbeiter und am Standort Isar gibt es ja eins auch noch, haben sie insgesamt 400. Das heißt, da könnte ich eines komplett wieder betreiben. Nicht einfach, aber machbar. Der deutsche Atomausstieg wurde als endgültig und irreversibel dargestellt. Tatsächlich ist er keines von beiden. Die abgeschaltete Kraftwerksflotte bleibt zum Großteil intakt und vom Wert der einzelnen Stand ist das meiste weiterhin vorhanden. Das Problem, was wir in Deutschland haben, was bisher das verhindert, ist schlichtweg unsere Politiker. Und sonst gar nichts. Technisch bringen wir sie, personell bringen wir sie, aber was wir nicht hinbringen, ist es politisch. So, gehen wir nun zu ein paar so Argumente, die wir natürlich nach diesem Post anhören. Reaktivierung ist Quatsch. Ja, haben wir gerade festgestellt, ist es nicht, weil es ist billiger wie Wind und Solar. Und es ist schneller als Wind und Solar gebaut. Und es ist sicherer als Wind und Solar. Und es ist dauerhaft nicht wie bei Wind und Solar, die irgendwann mal abkacken. Wer ist bereit, neue AKWs zu bauen? Das ist tatsächlich und zu betreiben. Das ist eine interessante Frage. Da würde mir jetzt das Modell Polen einfallen, wo der Staat selber das macht. Wir haben auch natürlich zum Beispiel noch eine Firma wie Vattenfall, die jetzt gerade in Schweden ein neues AKW bauen, die wahrscheinlich gar nicht so uninteressiert wären. Auch E.ON-Chef hat ja gesagt, grundsätzlich ja, aber einfach das Problem ist die Politik, dieses Hin und Her der letzten Jahre. Wer stellt ein Endlager zur Verfügung? Naja, Leute, Endlager ist eigentlich überhaupt kein Problem. In Finnland haben es bereits einen, in Schweden geht es bald los. Und auch bei uns, wenn man sich den von der Bundesgesellschaft für Endlagerung den anschaut, dann haben wir mittlerweile 181 Gebiete infiziert mit 250.000 Quadratkilometer, die geeignet haben dafür grundsätzlich mal von Gesteinsschichten. Weil die Finnen haben nur eine dieser Gesteinsarten, wir haben 3 davon. Wir können also, wenn man sich die Karten anschaut, alles was hier blau ist, könnte man theoretisch ein Lager hinbauen. Also das ist nicht das Problem. Und was viele immer denken, oh, das ist ja so gefährlich. Ja Leute, jetzt steht das Zeug an der frischen Luft. Und keiner von uns ist dran gestorben. Aber wenn es dann plötzlich 600 Meter in der Tiefe ist, dann wird es total tödlich. Komischerweise haben sich in Kanada 22 Gemeinden für ein Endlager beworben, weil das einfach sichere Arbeitsplätze haben und keine Gefahr. Wer bezahlt, Genau, wer versichert die Risiken? Naja, Freunde, es gibt so etwas, das nennt sich die Deutsche Kernreaktorversicherungsgemeinschaft. Die hat über 300 Gesellschaften, Kern damit dazu Versicherungen. Und ich glaube, wir haben so ungefähr 300 Kernreaktoren versichert. Also, das ist das geringste Problem, das können wir. Definitiv nicht der Staat oder Steuerzahler, weil die haben schon Ewigkeitskosten der alten AKWs übernommen. Auch das ist wieder grüne Stammtischpropaganda, denn wir haben einen Kenfo, in den haben die Betreiber das Geld eingezahlt. Aktuell haben da rund 24 Milliarden Euro drin und die haben bisher bereits 4,47 Milliarden Euro für die Zwischenlagerung und Endlagersuche der nuklearen Abfälle. Von 805 Millionen Euro im Jahr 2024 wurden daraus bezahlt. Da zahlt der Steuerzahler gar nichts. Auch das ist wiederum eine grüne Lüge. Von irgendjemandem erfunden und von den anderen einfach weiterverbreitet. Keine Ahnung von nichts, aber viel große Klappe, hätte ich jetzt bald gesagt. Und dann schauen wir uns einfach die Karte in Europa an von den Kernkraftwerken und wir merken, es sind nur noch wenige und die Italiener überlegen jetzt gerade, ob sie wieder mit einsteigen sollen. Und vor allem, wenn man sich anschaut, in der Konstruktion sind einige, also in der Vorkonstruktion. In der Konstruktion selber ist es momentan wenig. Und angekündigt sind so viele noch Leute. Also, warum machen wir nicht mit rund um uns, bauen sie uns ja die direkt an die Grenze. Der Strom wird billiger werden, das Netz wird wieder stabiler werden, wir werden weniger Redispatch-Maßnahmen. Man hat gesehen, jedes Jahr, wo wir Kernkraftwerke abgestellt haben, haben im nächsten Jahr die Redispatch nach oben gegangen. Das heißt, das Netz wird sicher werden. Wir würden uns hunderte Milliarden oder vielleicht 100 Milliarden Euro Netzausbau sparen, weil wir ja die Kraftwerke im Süden und im Norden wieder haben und ich muss den Strom nicht hin und her schicken. Ja, perfekt, Leute. So sollte es in einer Realität sein, aber in der Ideologie sieht die Sache halt leider anders aus. Bis zum nächsten Video, euer Stefan von Energie und Outer Chiemgau. Servus!